Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Patrick Prior und ich habe heute zu Gast Maraja Fistanic von Legaltegrity. Hallo Maraja.
Hi Patrick, schön, dass ich heute da sein darf.
Gerne. Mich interessiert zuallererst, was macht Legaltegrity? Was ist Legaltegrity?
Legaltegrity ist ein Legaltech-Unternehmen aus Frankfurt. Wir sind 2019 gegründet und wir sind das digitale Hinweisgeber- und Beschwerdesystem für den Mittelstand. Was bedeutet das? Stell dir vor, du arbeitest in einem Unternehmen und da geht irgendwie, du kriegst was mit, wo du denkst, oh, das glaube ich, das darf nicht so sein. Ja, also das könnte, man wird noch nicht mal an illegal denken, aber du hast ein schlechtes Gefühl damit, traust dich aber nicht mit deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten zu sprechen, weil sonst fällt es vielleicht negativ auf dich zurück, hast Angst vor persönlichen Konsequenzen und dann sagst du lieber nichts. Tja, das Unternehmen hätte es aber gerne gewusst, weil im Zweifel kriegt die Geschäftsleitung eben kann nicht alles mitbekommen, was so in so einem Unternehmen im Mittelstand alles auch mal schief läuft, möchte es aber gerne wissen, weil im schlimmsten Fall kann das ein mittelständisches Unternehmen die Existenz kosten, wenn daraus ein großer Skandal wird oder wenn dann irgendwelche Sachen aufgedeckt werden, ja. Und genau dafür ist Legaltegrity da. Wir sind ein Kommunikationskanal, über den Mitarbeitende vor allem anonym und vertraulich Meldungen über potenzielle Gesetzesverstöße innerhalb des Unternehmens abgeben können.
Du sagtest jetzt speziell für den Mittelstand. Mittelstand ist, wie definiert bei euch so von der Arbeitnehmerzahl her und warum ist es zum Beispiel jetzt nicht für große Unternehmen?
Grundsätzlich, also wenn ich jetzt mal an unsere Kunden denke, ja, die Spanne ist riesig. Also ich glaube, unser kleinster Kunde hat irgendwie 10 Mitarbeitende, ja, und der größte 15.000, ja. Aber die Zielgruppe.
Das ist aber schon nicht mehr Mittelstand dann.
Genau. Ja, also grundsätzlich ist unsere Lösung natürlich auch in großen Unternehmen einsetzbar. Aber wir kommen natürlich auch aus dem Bereich der Regulatorik. Deswegen ist es auch so ein spannendes Geschäftsmodell und gerade sehr, sehr notwendig, weil das Hinweisgeberschutzgesetz basierend auf einer EU-Whistleblowing-Richtlinie alle Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden dazu verpflichtet, ein solches System einzuführen. Und warum haben wir gesagt, von Anfang an, wir positionieren uns da bei dem Mittelstand oder wir entwickeln unsere Software speziell für den Mittelstand, weil das Thema Hinweisgebersystem an sich kein neues ist. Das heißt, auch schon vorher, vor unserer Gründung, gab es Hinweisgebersysteme am Markt. Das hat einer meiner Mitgründer, nämlich Dr. Thomas Altenbach, am eigenen Leib erfahren. Also er hat bei großen Unternehmen wie Deutscher Bank, Daimler Hinweisgebersysteme eingeführt und verantwortet, hat aber festgestellt, für den Mittelstand selbst gibt es am Markt keine praktikable Lösung. Also weder bezahlbar noch irgendwie simpel genug, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, und deswegen spezialisieren wir uns darauf und dieser Threshold von 50 von diesem Gesetzes, von diesem Gesetz ist unsere Marke, würde ich jetzt mal sagen.
Das ist im Hinweisgeberschutzgesetz, ne? Von 2023, oder?
Genau, im Juni 2023 verabschiedet und jetzt seit dem 17.12.2023 ist die Umsetzungsfrist für die kleineren Unternehmen auch abgelaufen. Das heißt, eigentlich müssten sie jetzt alle schon was haben. Dem ist natürlich nicht so.
Wie funktioniert das Ganze denn rein praktisch? Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich das jetzt nicht gesehen habe? Das ist eine Software. Da kann sich dann der Angestellte oder Angestellte, du hast ja vorhin schon gesagt, wenn die oder der jetzt ein vielleicht rechtliches Problem sieht, etwas, ne? Oder sagen wir mal anders erstmal, was sind denn da so die meisten Fälle, die vorkommen? Korruptionsdinge oder Arbeitnehmer, ja, was sind da so die meisten Fälle?
Ja, also vor allen Dingen HR-bezogene Themen, das ist natürlich ganz, ganz viel. Aber klar, also letztendlich auch, ob das jetzt Korruption, Betrug, Diebstahl in die Richtung, Datenschutz oder ich habe gerade heute Morgen mit Thomas auch nochmal über die Themen Phishing-Attacken, Cyberkriminalität gesprochen. Also auch da Das ist natürlich auch brandaktuell. Also alles, was man da an Beobachtungen mitbekommt, kann man über Legal Integrity melden. Letztendlich hat jedes Unternehmen auch die Möglichkeit, das ein bisschen für sich zu steuern und zu bestimmen. Wir haben auch einige Unternehmen, die sagen, wir wollen nicht nur potenzielle Gesetzesverstöße gemeldet bekommen, wir möchten alles gemeldet bekommen, was gegen unseren Verhaltenskodex verstößt. Ja, so, das ist dann so ein bisschen Kommunikationssache, wie das Unternehmen das handhaben möchte und was gemeldet werden soll und was natürlich nicht. Also eine Abgrenzung zum sozusagen Kundenbeschwerden-Hotline sollte es natürlich auch geben. Ja.
Ja, bevor ich ein bisschen auf die Inhalte eingehe, dann nochmal zurück zu der Frage, wie gesagt, wie geht das denn, wie stelle ich mir das technisch vor? Wie funktioniert das? Wie sieht das aus?
Genau. Also, ein Unternehmen kauft Legal Integrity. Was passiert dann? Das Unternehmen bekommt einen Link und einen QR-Code von uns zur Verfügung gestellt. Die Software ist komplett browserbasiert. Das heißt, es gibt an keiner Stelle eine Installationsnotwendigkeit. Das war uns besonders wichtig, dadurch, dass wir wollen, dass alle darauf Zugriff haben. Und es natürlich einfach mit jedem internetfähigen Gerät zugänglich ist. Das heißt, ob man jetzt Büromitarbeitender Person ist oder keine Ahnung, auf der Baustelle arbeitet. Jeder hat im Zweifel ein Smartphone. Und es gibt aber trotzdem auch einen telefonischen Meldekanal. Das heißt, man kann sich als Mitarbeitender dann entscheiden, möchte ich das digitale System verwenden oder möchte ich eine Telefonnummer anrufen, um einen Hinweis loszuwerden. Bleiben wir mal beim digitalen System. Das heißt, ich habe dann als Mitarbeitende den QR-Code gescannt, weil ich den in der Kantine habe hängen sehen oder was wir auch schon als Beispiel hatten, in der Toilettentür, ja, weil da bin ich ja schön für mich, da sieht keiner, dass ich das scanne, ja. Und sitze dann vielleicht zu Hause auf dem Sofa abends und beschließe, jetzt traue ich mich und jetzt hau ich das ins System rein. Dann werde ich anhand ganz einfacher Fragen durchgeführt. Das sind die W-Fragen, ja? Was genau ist passiert? Wer war involviert? Wo ist das passiert? Wann ist das passiert? Es gibt auch die Möglichkeit, Daten hochzuladen, das heißt Fotos, Dokumente, wo auch alle Metadaten dann gelöscht werden. Das heißt, die größte Prämisse, die wir natürlich verkaufen, die für die Mitarbeitenden wahnsinnig wichtig ist, damit sie das System verwenden, ist die Vertraulichkeit und die Anonymität. Dass an keiner Stelle die IP-Adresse nachverfolgbar ist. Und das ist halt auch ein starkes Argument dafür, einen Drittanbieter zu wählen, um einen solchen Meldekanal im Unternehmen einzuführen und nicht irgendeine interne Lösung, weil da das Vertrauen von den Mitarbeitenden dann meistens nicht ganz so hoch ist. Ist das denn wirklich anonym? Kann nicht die IT-Abteilung reinschauen, was ich da so melde und nachverfolgen, dass ich das war? Also das sind wichtige Aspekte, dann ist der Hinweis eingegangen und die unternehmensverantwortliche Person, die vorher bestimmt worden ist, im besten Fall, wenn es größerer Mittelstand ist, der Compliance Officer oder die Compliance Officerin. Bei kleineren sehen wir häufig, dass es ein externer Anwalt oder eine externe Anwältin ist, die dann die Ombudspersonstätigkeit übernimmt und dann für die Bearbeitung der Hinweise zuständig ist. Wir bieten inzwischen eben auch Ombudtegrity, nennen wir das, das mit an bei den kleineren Unternehmen. Und das Tolle ist, dass die beiden, das heißt die Meldestelle und die hinweisgebende Person über Legal Integrity kommunizieren können, auch wenn die Person, die was gemeldet hat, vollständig anonym bleibt. Und das ist natürlich für die Aufklärung der Hinweise wahnsinnig hilfreich.
Genau, also für Nachfragen und so weiter natürlich auch. Ja, das ist ja äußerst spannend. Also im Prinzip habt ihr natürlich das umgesetzt, was eigentlich dann gesetzlich vorgegeben worden ist. Aber so habe ich es verstanden, dass im Mittelstand da auch nicht so viel es bisher gab als Alternativen dann, oder?
Ja,
Also
natürlich gab
wie
es.
war das denn vorher eigentlich? Hätte
Ja.
man also ohne Software hätte man sich dann an den Ombudsmann, der da auch immer bestimmt worden ist, Compliance Officer und so weiter, hätte man sich quasi persönlich wenden können oder dem Brief schreiben, anonym oder so, ne?
Ganz genau. Also
Mm,
tatsächlich der altbekannte Kummerkasten, ja, also da haben wir auch
ja.
schon interessante Gespräche zu geführt. Ich weiß, ein Unternehmen hat erzählt, oder eine Unternehmensvertreterin, ich weiß schon gar nicht mehr das Geschlecht der Person, hat erzählt, ja, bei uns gab es einen Kummerkasten. Das war ein Briefkasten aus Plexiglas vor dem Glasbüro des Chefs.
Super.
Ja, da kann man
Ja,
sich
das.
vorstellen, wie viele Hinweise da eingegangen sind. Ja.
Ah.
Genau, also der Kummerkasten oder tatsächlich einfach Ombudspersonen oder eine E-Mail-Adresse, das ist auch alles theoretisch heute noch möglich. Das heißt, ganz wichtig, das Gesetz schreibt nicht vor, dass man eine Software einsetzen muss. Aber es hat halt ganz viele Anforderungen, zum Beispiel gewisse Fristen, in denen die hinweisgebende Person auch informiert werden muss, dass der Hinweis eingegangen ist. Das kannst du nicht tun, wenn du über den Kummerkasten einen anonymen Brief bekommst. Wie willst du bestätigen, dass der Hinweis eingegangen ist?
Ja.
Ja, so. Also von daher, ja, das ist so, dass wir sagen, das digitale System ist die Wahl, um gesetzeskonform zu sein, mit möglichst wenig Aufwand, sowohl technischem als auch finanziellem. Und trotzdem lohnt es sich, gerade auch wenn man eine Ombudsperson hat, die man auch weiterhin behalten möchte, diesen Prozess natürlich zu digitalisieren, um die Dokumentation lückenlos zu haben. Und deswegen arbeiten wir auch mit ganz vielen Rechtsanwaltskanzleien zusammen, die unsere Partner sind, die unsere Lösungen bei ihren MandantInnen einsetzen, teilweise auch als White-Label-Lösung. Genau, und das funktioniert wunderbar, weil die Interessen da natürlich gleichgerichtet sind. Das erleichtert auch die Arbeit für den Anwalt, der diesen Ombudsservice anbietet.
Das heißt also, inhaltlich seid ihr da natürlich raus, weil es ja sowieso alles anonym ist. Ihr gewährleistet die Anonymität. Ja, das ist das Entscheidende, wie du schon gesagt hast, ne?
Genau.
An dem ganzen Konzept. Und ansonsten bietet ihr die Plattform. Das ist das, was ihr macht. Wie ist das denn? Wie muss ich mir das denn so preislich vorstellen? Kann man das sagen?
Wir sind da sehr
Roundabout so, ja,
transparent.
ist das transparent? Ja. Ich
Ja.
weiß nicht, was kostet sowas für so ein mittelständisches Unternehmen mit, keine Ahnung, 20 Angestellten oder 100?
Also nehmen wir mal die 100, weil 20 sind ja quasi, die sind nicht vom Gesetz
Sind ja unter
betroffen.
der 50er-Grenze, ja. Machen wir mal
Genau, also
100, ja. Was kostet sowas?
genau, für 100 Mitarbeitende sprechen wir da von 1290 Euro im Jahr. Und da sind alle Funktionalitäten mit drin, also eine bestimmte Anzahl an Nutzern. Wir haben eine Übersetzungsfunktion inzwischen. Also unsere Software gibt es auf über 40 Sprachen, weil wir ja auch festgestellt haben, im deutschen Mittelstand gibt es wahnsinnig viele Unternehmen, die erstens Tochterunternehmen im Ausland haben. Und die Erfahrung zeigt, wenn man einen Hinweis abgeben möchte, dann tut man das natürlich vor allem, wenn man die Sprache versteht, in der das System einen auch fragt. Ja, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass auch in Deutschland, je nach Unternehmen, viele Mitarbeitende keine Deutsch-Muttersprachler sind. Und auch da gilt dann das gleiche Argument. Ja.
Das heißt, aber eure Kunden sind dann trotzdem hauptsächlich deutsche Unternehmen oder habt ihr da auch schon so Outsourcing in andere Länder oder?
Also genau, Prio ist Deutschland, Österreich immer gewesen, unseres Vertriebs. Wir haben auch einige Unternehmen aus dem Ausland, also gerade unsere Nachbarn, europäischen Nachbarn, ja. Da sind einige Kunden auch aus dem Ausland dabei, aber das war bisher nicht unser Vertriebsschwerpunkt.
Weil ich nehme an, dass das Hinweisgeberschutzgesetz ist ja auf EU-Grundlage, würde ich
Korrekt.
jetzt mal stark von ausgehen. Und deswegen sind ja die Anforderungen wahrscheinlich so ähnlich in den EU-Ländern. Ich glaube, Deutschland hat sogar noch ein bisschen schärfere als die Vorgabe, wenn ich da so ganz up-to-date bin.
Ja, also
Bisschen.
es ist unterschiedlich, es ist wahnsinnig
Ah.
unterschiedlich. Also es gibt doch, und das ist zum Beispiel eben auch was wir unseren Kunden, was Teil unseres Kundenversprechens ist, wenn man eben unterschiedliche Länderregelungen durch die Tochterunternehmen beispielsweise abdecken muss, dann muss sich im Unternehmen keiner darüber Gedanken machen, dass das Hinweisgebersystem mit den unterschiedlichen nationalen Ausarbeitungen rechtskonform ist, sondern das übernehmen wir, ja. Also wenn es da irgendwelche Änderungen gab oder gibt oder geben wird, das kann ja auch immer noch mal passieren, dann decken wir das mit ab, weil Rechtssicherheit Teil unseres Versprechens ist. Als kleines Beispiel, das hat jetzt mit dem System vielleicht nichts zu tun, aber in Österreich zum Beispiel gibt es keine Bußgelder, die für Nichteinführung verhängt werden. Datenschutz, Thema Datenschutz. Also wir haben eine DSGVO-konforme Löschung automatisch bei uns im System drin. Das ist natürlich auch pro Land unterschiedlich. Ja, und das haben wir dementsprechend in der Software aber auch abgebildet.
Was mich noch interessieren würde, ist die gesamte Gründungsgeschichte, weil ich glaube, du hast ja jetzt ja gut dargelegt, was eure Firma macht und ihr seid da ja auch recht erfolgreich unterwegs. Stichwort Gründungsgeschichte, wann hat sich die Firma gegründet? Du bist ja Gründerin, Co-Gründerin. Ja, vielleicht mal da ein paar Worte zu. Wer ist da, wer hat das wann gestartet?
Ja, sehr gerne. Also, ich glaube, die Handelsregistereintragung, da ich das immer wieder mal in irgendwelchen Formularen ausfüllen muss, war am 27.09.2019. Genau, seitdem gibt es die Legaltegrity GmbH. Und ich habe gemeinsam mit zwei weiteren Personen gegründet, einmal mit Dr. Thomas Altenbach, das ist der Jurist bei uns im Bunde, der Ideengeber, weil er eben das Problem in seinem Berufsalltag vorher kannte und sich dann ganz viel mit Legal Tech und digitalen Geschäftsmodellen beschäftigt hat. Und der hat wiederum dann Pia Michel mit an Bord genommen und die beiden haben an dem Geschäftsmodell gearbeitet. Und Thomas und ich kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit in einer Wirtschaftskanzlei, in der wir arbeiteten. Und als ich da gekündigt hatte, meldete er sich dann nochmal bei mir und sagte: Maria, wir müssen uns nochmal unterhalten. Ich habe da so eine Idee.
Ah ja, ah ja.
Ja, so kam der Ball dann ins Rollen.
Ja.
Ja, genau. Und hier sind wir.
Wie lange habt ihr dann gebraucht von der, ja, von dem Gespräch, sage ich mal, bis dass die Software fertig war, also marktreif war. Das würde mich mal interessieren. Hat das lange gedauert?
Ja, also das hat schon ein gutes Jahr gedauert. Ja,
Ah,
also
ich hätte
wir
gedacht,
hatten.
noch mehr. Also das ist schon ganz gut eigentlich. Ein
Das
Jahr.
ist schon ganz gut, ja, auf jeden Fall. Also wir hatten im September 2020, meine ich dann, September oder Oktober, hatten wir ein marktreifes Produkt und das war natürlich auch eine Herausforderung und das wird jeder hier aus dem Legal Tech-Bereich sowieso kennen. Wenn man mit solchen sensiblen Unternehmensdaten gerade im Compliance-Regulatorik-Bereich unterwegs ist, dann ist es nicht so einfach, mit einem MVP auf den Markt zu gehen, weil das Risiko möchte man natürlich nicht eingehen, wenn man die ersten Kunden gewinnen möchte. Das heißt, die Option gab es für uns nicht. Das heißt, unser Produkt war fertig und dann sind wir an den Markt. Natürlich haben wir viele Gespräche vorher geführt, aber dass wirklich das bei einem Unternehmen dann in Einsatz kam, dafür musste die Software bulletproof schon sein. Ja, und das war dann der Fall. Und 2021 sind wir dann letztendlich mit dem Vertrieb gestartet, also quasi mit Jahreswechsel 2020, 2021. Genau.
Das heißt, die Software gab es dann also auch schon einiges vor dem Hinweisgeberschutzgesetz.
Das ist
Ja.
richtig.
Und wie waren die Regulatorien davor? Da wäre das, ich meine, du hast ja gesagt, dass es prinzipiell nicht bedeutet, dass man diese Software überhaupt einsetzen muss. Aber für das, was vorgeschrieben ist, ist sie natürlich sehr, sehr hilfreich. Ja. Vorher war das ja so nicht vorgeschrieben, also europaweit jedenfalls nicht und in Deutschland ja auch nicht dementsprechend nicht umgesetzt. Ja, man wusste aber schon, dass das kommt zu dem Zeitpunkt.
Korrekt.
Ne? Davon gehe ich mal stark aus.
Genau.
Also ich bin jetzt kein Experte für Hinweisgeberschutzgesetze, deswegen frage
Alles
ich da so
gut.
ein bisschen ja, amateurhaft, aber ein bisschen was habe ich dazu gelesen, wie gesagt, aber bin jetzt kein Experte dazu natürlich. Das heißt, man wusste schon, dass es kommt und dann seid ihr natürlich mit der Idee, mit dem fertigen Produkt schon auf Unternehmen zugegangen und habt gesagt, hier, schaut mal, da muss ja bald was gemacht werden und wir haben da die Idee und eine Software anonym und so weiter, ne? Und kam das dann auch schon sehr gut an bei den Unternehmen oder haben die erstmal gesagt, naja, also ich stelle mir das so vor, ja, die meisten in diesen Bereichen sind ja so, dass sie sagen, ja gut, solange das noch nicht umgesetzt ist, müssen wir uns jetzt noch nicht drum kümmern, sondern wahrscheinlich so 3 Wochen vor der Umsetzung des Gesetzes, ja, ist das genauso, oder?
Genau so ist es in der Praxis.
Ich hab's mir gedacht, als ob ich's gewusst hätte, ne?
Ja,
Ja,
als ob du es gewusst
immer
hättest.
so,
Ja, also es
immer so.
zeigt sich immer wieder, das war ja wie damals bei der DSGVO oder
Ja.
ich glaube, es wird bei allen möglichen Regularien in Zukunft auch so bleiben.
Ja.
Wir haben aber trotzdem in 2021, 2022 viele Kunden eingesammelt. Allerdings natürlich trotzdem ganz viele Gespräche geführt, die genau zu dieser Antwort geführt haben, die gesagt haben, das ist ja alles wunderbar, aber solange wir noch nicht müssen, geben wir dafür kein Geld aus. Ja?
Ja,
Die, die
genau.
dafür schon Geld ausgegeben haben, ich würde sie mal clustern in zwei Bereiche. Der eine Bereich sind diejenigen, die sich compliance-mäßig schon verbrannt haben. Das heißt, die schon mal Compliance-Vorfälle hatten, die dann eine Prüfung hatten, was da eigentlich an Compliance-Management im Unternehmen schon im Einsatz ist und wo dann die Rückmeldung war, sowas gibt's nicht, ja, also ein Meldekanal. Ganz konkretes Beispiel, wir haben ein Unternehmen als Kunden, das einen Compliance-Vorfall hatte und da dann die Versicherung durch die Schadenssumme davon abhängig gemacht hat von dieser Prüfung des Compliance-Managements, ja, und ja, die hatten natürlich eine hohe Motivation,
Ja, klar.
trotz des fehlenden Gesetzes ein solches System einzuführen. Also genau, die vielleicht schon von Compliance-Vorfällen ge gebrandmarkt sind, eine Gruppe. Und die andere Gruppe würde ich jetzt mal die Frontrunner und vorbildlichen Streberschüler nennen, ja, die
Ja.
gesagt haben, hey, für uns ist Compliance Teil unserer Werte, unserer Unternehmens-DNA, unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Oder was wir auch gesehen haben, einfach Compliance-Verantwortliche, die sich viel mit der Digitalisierung der Prozesse beschäftigt haben und das einfach als Teil dessen gesehen haben. Aber ja, trotzdem viele Gespräche, wo es dann hieß, wir sprechen dann gerne, wenn das Gesetz da ist.
Oder wir brauchen jetzt schnell was am Ende dann. Also wenn es
So
dann
war
da
es,
war.
ja, genau. Also
Ja, das glaube ich, das glaube ich.
wir waren Ende letzten Jahres sehr gut beschäftigt.
Ja, das glaube ich, das glaube ich.
Ja.
Du sagtest ja, dass so habe ich es zumindest verstanden, ein großer Teil der gestellten Anfragen im weitesten Sinne im HR-Bereich stattfindet, ne? Also mit den rechtlichen Themen. Wie ist das denn? Ist das auch ein Thema für die Unternehmen, die eure Software quasi einführen, ja, die das auch durchaus, sagen wir mal, bei der Suche benutzen nach neuen Talenten, wie man so schön sagt, also dass man auch wirbt damit, unter anderem natürlich, ne, wirbt damit, dass man so ein transparentes System hat, wird das auch schon benutzt?
Ja, auf jeden Fall. Auch deshalb schon, weil BewerberInnen zu dem Kreis gehören, der auch verpflichtend über dieses Hinweisgebersystem in Kenntnis gesetzt werden muss. Ja, also
Ja.
das heißt, gerade die Unternehmen, die ein Bewerberportal haben, aber auch in, ich sag mal, der klassischen E-Mail, wir haben ihre Bewerbung erhalten, sollte ein Hinweis auf dieses System sein, weil es ist ein potenzieller Mitarbeitender und der sollte, falls in diesem Bewerbungsprozess irgendwas schiefläuft, natürlich ebenso die Möglichkeit haben, was zu melden. Von daher, ja, um deine Frage zu beantworten, das ist eine total spannende Frage, weil gerade für mich aus dem Marketing beschäftigt man sich ja vor allen Dingen damit, okay, aus welchen unterschiedlichen Blickwinkeln bietet dieses System Mehrwert oder welche Zielgruppen beschäftigen sich denn mit diesem Problem oder sind dann davon betroffen? Ich
Genau.
glaube, wir sind noch nicht dabei, dass Bewerbende schauen, oh, die haben kein Hinweisgebersystem, da gehe ich nicht hin. Das
Oder
glaube ich nicht.
ein modernes Hinweisgebersystem, ja,
Oder ein
also
modernes Hinweisgebersystem. Ich glaube, da sind wir noch nicht, dass das ein Ausschlusskriterium ist. Aber man merkt natürlich, oder es ist ein starker Indikator für die Fehlerkultur. Das heißt, wie das Unternehmen mit Fehlern innerhalb der Strukturen umgeht und deswegen natürlich gerade im War for Talents schon relevant, ja, wie man sich als
Genau.
Arbeitgeber positioniert, was bedeutet Transparenz und nicht nur, was bedeutet das für uns, sondern was tun wir aktiv dafür? Und das ist dafür natürlich ein super Indikator, ja.
Ich würde gerne noch mal darauf eingehen. Ich hatte dich ja kennengelernt auf der Legal Revolution Messe, wie
Stimmt,
das bei einigen so ist, die diesen Videopodcast hier verfolgen, ist das ja nicht das erste Mal, dass ich die erwähne, ja, weil ich da ja auch immer bin jedes Jahr und wir da auch so eine Verknüpfung haben, dass unser Magazin dort an alle übergeben wird und so weiter, ja. Und Wie ist das denn für dich gewesen, auf diese Art von Veranstaltungen zu gehen? Wie schaust du denn überhaupt auf diese gesamte Legal Tech Branche, die ja zu allergrößtenteils aus Juristen, Juristinnen besteht? Ja, viele, die also speziell am Anfang war das so, die ersten paar Jahre, die also dann sehr modern, technologisch erscheinen wollten, zumindestens. Manche sind es dann auch gewesen, manche weniger, ja. Und genau. Und ja, also deswegen würde mich mal dein Blick interessieren auf diese Legal Tech Branche, auch in Richtung vielleicht noch der nächsten Jahre. Was sind denn da so deine Eindrücke, wie sich das Ganze verändert hat? Und vielleicht auch noch verändern wird, auch jetzt natürlich mit dem neuen KI-Thema, was ja jetzt überall dabei ist. Ja, wie sind da deine Eindrücke?
Ja, ich hatte gestern, war ich mit einem, ja, auch einen neuen Kontakt, auch aus dem Legal Tech-Bereich, Kaffee trinken, und der meinte zu mir, naja, also ChatGPT, das ist ja jetzt eigentlich schon Schnee von gestern, also, ne? So,
Ja.
so würde ich es jetzt nicht sagen, aber es
Nein.
ist natürlich ein Thema, an dem man gar nicht mehr vorbeikommt, ja. Ich muss schmunzeln bei deiner Frage, weil ich bin ja auch im Legal Tech Verband Vorstandsmitglied. Von daher bin ich sehr eng, nicht nur durch solche Veranstaltungen, sondern natürlich auch durch die Verbandstätigkeit mit dieser Bubble in Kontakt, und finde es total klasse, weil grundsätzlich auch, also auf Veranstaltungen wie der Legal Revolution oder Verbänden wie dem Legal Tech Verband, und davon gibt es ja noch einige, wie auch das Liquid Legal Institute und was weiß ich nicht was. Das sind alles Menschen, die haben richtig Bock auf diese Veränderung, die wir gerade durchleben und die wir mitmachen und die auch noch andauern wird und die kein Ende nehmen wird. Ja? Aber die Rechtsbranche ist ja noch viel, viel größer. Und ich sage immer, es ist so schön, in dieser Bubble zu sein, aber eigentlich gibt es wahnsinnig viele Akteure, die da noch nicht drin sind und die man eigentlich abholen muss, beziehungsweise die sich abholen lassen müssten. Weil sonst haben sie ziemlich schnell dann ein Problem. Ja. Und wo habe ich das denn heute gelesen? Das fällt mir jetzt natürlich nicht mehr ein, aber es ging
Ja, was war's
darum,
denn?
ja, genau, es ging darum, dass die ganze Zeit über den Einsatz von das Risiko vom KI-Einsatz bei Anwälten
Ja,
gesprochen wird.
ja.
Aber müssen wir denn nicht über das Risiko sprechen, wenn Anwälte kein KI in Zukunft einsetzen?
Ja, das ist so ein bisschen, wenn du das analog siehst zu dem automatisierten Fahren, ne? Also wenn du da sowas wie Firmen wie Tesla und so weiter, da ist ja auch schon seit Jahren, gibt es ja die Diskussion, weil das natürlich schon viel länger geht, dass Autos selbst fahren, anstatt dass Anwälte durch KI ersetzt werden. Ja, das ist ja eher was Moderneres, wenn das jemals stattfindet und so weiter und so weiter. Glaube ich jetzt auch nicht, aber egal. Jedenfalls, wenn das so weit sein sollte, dass die KI, egal ob bei dem Auto oder bei dem Anwalt, sie besser ist als das jeweilige, ja, dann ist ja die Frage der Versicherung das Thema. Also beim Auto zum Beispiel, wie werde ich denn versichert, wenn die Versicherung sagt, naja, die KI fährt aber viel sicherer? Wie ändert sich dann die Versicherung? Das bei Anwälten mit der Rechtsschutzversicherung, die es ja da schon immer gab, und vor allem der Haftpflicht gegenüber, also der Haftpflicht der Anwälte, ja das große Thema, ne? Und das ist ja genau das, was du auch meinst wahrscheinlich. Muss ich dann zumindestens ja, also Ausführungen als Jurist, in welcher Form auch immer, Schriftsätze und so weiter, muss ich da jetzt die KI nochmal die prüfen lassen? Ja, erstmal wird es sicherlich genau andersrum sein. Aber das ist natürlich genau die spannende Frage. Und ist das auch so ein bisschen, dass ihr das im Legal Tech Verband solche Themen besprecht wahrscheinlich, ne?
Ja, auch komme ich gerne gleich nochmal drauf zu. Ich wollte mich eine Sache noch hinzufügen zu dem, was du
Bitte.
jetzt noch ausgeführt hast. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ich bin in all diesen Entwicklungen, gerade was dann diese digitale Transformation im Allgemeinen, jetzt auch unabhängig von KI, egal welcher Branche angeht, ich bin fest davon überzeugt, dass der Marktdruck ein großer Hebel ist.
Ja.
Und So, und der wird sein Übriges tun. Das heißt, diejenigen, und das hat nicht nur was mit Einsatz von KI zu tun, sondern egal mit welchen Software-Helferlein, die Gott sei Dank jetzt wirklich aus dem Boden schießen, was auch die anwaltlichen Besonderheiten angeht, weil auch wenn man immer darüber schmunzelt, dass die Rechtsanwälte sagen, wir sind ganz besonders und wir machen alles anders und nichts lässt sich auf uns übertragen, das ist nicht so, aber es gibt natürlich an vielen Stellen Besonderheiten, warum es auch eine Daseinsberechtigung beispielsweise für Kanzleisoftware ist und es nicht so einfach ist, irgendeine Software auf eine Kanzlei überzustülpen. Ja? Und dass da jetzt der Markt so groß geworden ist und die Bereitschaft von unserer Bubble und darüber hinaus auch schon zu sagen, ja, wir müssen uns mit diesen Tools und mit Digitalisierung, mit KI beschäftigen. Wir haben gar keine andere Wahl, weil der Druck auch von unseren Mandanten kommt. Das heißt, welcher Mandant wird in 5 Jahren noch bereit sein, einen Anwalt zu zahlen, der sowas nicht benutzt, um seine Zeit effizienter zu gestalten. Siehst
Ja,
du nicht
also
so?
ja, das schon, aber das Problem ist natürlich ein bisschen hier, dann bist du in dieser Stundensatzdiskussion, die wir ja auch immer gerne führen,
Das stimmt.
wo man dann sagt, wie kann ich das noch? Das hatte ich erst neulich in einem Podcast mit der Katharina Bissett, der kommt jetzt raus, beziehungsweise ist schon draußen, während wir hier aufgezeichnet
Ja,
haben,
ja,
natürlich. Ja.
ja.
Und da ging es unter anderem eben auch um das Stundensatzthema. Und das Problem ist halt, wenn die KI das dann alles ganz schnell löst, ja, was soll ich da hinschreiben? 10 Minuten oder so, das funktioniert ja dann alles nicht mehr. Das ganze System funktioniert dann nicht mehr. Und wenn man weiter vorher ansetzt, ist schon die Frage, was kann denn die KI, ein ChatGPT 5.0 oder wie auch immer das dann sein wird, was kann mir das schon helfen, wo ich gar keinen Anwalt überhaupt erstmal brauche? Also
Ja.
wenn ich nicht vor Gericht muss, ja, ist ja der einzige Grund, warum man 100% einen Anwalt braucht, ist vor Gericht. So. Für alles andere ist es aktuell so, dass man ihn braucht. Wenn eine KI so weit wäre, immer natürlich, ob das so kommt, ist dann wieder eine andere Diskussion. Aber wenn sie so weit wäre, dass ich sage, mach mir den perfekten Vertrag, löst mir perfekt den Fall, den ich hier habe, wie sind meine Chancen und so weiter. Wenn das alles eine Software könnte, ja, dann ist es wieder die Frage der Regulatorik. Ja, also ist das erlaubt? Kann man das überhaupt verhindern? Und so weiter und so weiter. Also das sind jetzt alles mal roundabout die spannenden Fragen der nächsten Monate und Jahre. Ja,
Ja.
und ja, auch mit Software. Du sagst Kanzleisoftware. Ja, da bin ich auch dabei. Auf der anderen Seite, die Zukunft gehört dem KI-Assistenten. Das ist definitiv so. Die Frage wird sein, wie große Unternehmen hier reingehen. Also die großen Microsoft und so weiter haben sich für Kanzleisoftware nie interessiert. Das war die viel zu klein. Ja.
Klar, ja.
Aber wenn eine KI so intelligent ist oder es wird, dass sie vieles kann, dann wird sich auch die Softwarewelt verändern. Und zwar nicht nur die Kanzleisoftwarewelt, sondern eigentlich die gesamte Softwarewelt von allen. Ja.
Genau, weil dann ist es
Und
egal, ob der Kunde in der Rechtsbranche tätig ist oder in
ja.
der Industrie. Genau,
Aber
ja, absolut.
das sehe ich persönlich, irgendwann könnte ich mir das vorstellen. Das sehe ich aber überhaupt nicht jetzt so schnell kommen. Also
Nee,
dafür
ich
muss
auch
viel mehr
nicht.
passieren. Ne? Du hast ja auch gesagt von der Bubble. Also diese besagte Bubble, die gibt es ja. Und wenn man dann ab und zu mal mit Anwälten spricht oder Anwältinnen, die da nicht drin sind, und das sind ja, weiß ich nicht, 70, 80, 90%, keine Ahnung, ja, dann sind die auf einem ganz. Da sind die auf einem ganz anderen Level.
Genau.
Und allerdings, und das ist vielleicht noch ein letztes Wort von mir dazu, das hat sich durch ChatGPT verändert. Also der ChatGPT-Moment
Ja.
war ja so bei Legal Tech, da gab es überhaupt keinen Marktdruck. Das kam gar nicht so, wie man das so ein bisschen gedacht hat damals. Da erinnere ich
Ja.
mich noch sehr gut an Gespräche 2015, 16 und so weiter. Aber ChatGPT hat das dann doch geändert, dass die ersten so sagten, mehrere aus verschiedensten Bereichen mir gesagt haben, hey, ich habe da mal was eingegeben und das war schon gar nicht so schlecht, was da rauskam, ja. Und das hat dann jetzt doch viel mehr geändert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, und das ist ja auch schön, dass es diesen Schub jetzt endlich gab. Und ich bin aber bei dir, das wird sich alles, also vor allen Dingen in der Gesamtheit der Rechtsbranche nicht in einem Jahr verändert haben. Ja? Also das wird
Nein.
schon runtertröpfeln. Und es ist aber ein guter Stichwort, auch gerade was die Tools und so weiter angeht, weil du hast ja den Verband und die Aufgabe oder Ziele des Verbands angesprochen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gemeinsam mit der Bucerius einen KI-Kurs aufgesetzt, ja, wo es genau darum geht, AnwältInnen in diese KI-Welt hineinzubringen, ja, und zu erklären, okay, was passiert denn da eigentlich? Und es gibt Halluzinationen und die sind auch, die kann man eigentlich nicht verhindern, aber der nächste Schritt wird dahin gehen, dass man halt nachvollziehen kann, warum eine AI zu irgend so einem Schluss gekommen ist, sodass man als Anwalt viel leichter überprüfen kann, was man denn davor präsentiert bekommt, ja. Und von daher sehen wir uns natürlich da bei diesen Themen am Zahn der Zeit. Das ist total spannend, weil wir im Verband alle möglichen Akteure der Rechtsbranche verbinden, ne? Also es sind natürlich die Legal Tech Unternehmen, ob das jetzt Startups oder schon lange am Markt bestehende Softwareunternehmen sind. Es sind Kanzleien aller möglicher Couleur und Größe, Rechtsschutzversicherer, und natürlich machen wir auch politische Interessensvertretung. Aber es ist Und das sieht man immer an unseren Legal Tech Days. Ich sage immer, obwohl es erst in Anführungszeichen der zweite jetzt im September letzten Jahres war. Aber ja, es ist einfach wahnsinnig spannend, wenn diese Leute zusammenkommen und was da immer draus entsteht. Und dass da halt auch, und das finde ich das Schöne, auch andere aktuelle Themen aus der Unternehmenswelt besprochen werden. Und es geht nicht nur immer bei uns Juristen und Juristinnen ist es anders, sondern wir hatten beispielsweise ein Panel zu New Work und Vier-Tageswoche und so weiter. Und das ist das, was natürlich besonders Spaß macht, auch für mich als Nicht-Juristin.
Genau. Jetzt
Genau.
gehe ich gerne nochmal als abschließendes Wort darauf ein, weil du gerade den KI-Kurs erwähnt hast.
Ja.
Den gibt es rabattiert über das Legal Tech-Verzeichnis. Ja, ich werde das unten bei YouTube mal nochmal verlinken und man findet es auch auf unserer Webseite. Das ist ein gutes Stichwort von dir nochmal. Ja.
Hätte ich es gewusst.
Wollte jetzt gar keine Werbung hier reinbringen, aber das ist ja mal eine, sowohl für uns als für den Kurs, ja. Und dann
Genau.
bedanke ich mich sehr bei dir, Maria, war sehr interessant und
Danke dir, Patrick, für die
irgendwann,
Einladung.
ja, gerne, gerne, irgendwann hören wir uns mal wieder und wahrscheinlich sehen wir uns auch auf der Legal Revolution.
So ist
Und
es.
ich danke dir. Bis dann mal.
Ich danke dir und bis bald.